Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Founderella Podcasts. Mein Name ist Stefan Hönigschmidt und ich stelle wieder interessante Startups aus Sachsen vor. Heute habe ich Stefan Schleuß zu Gast. Er ist Geschäftsführer des Leipziger E-Commerce Startups Wundercurves. Wundercurves hat im Internet einen Marktplatz für Mode in großen Größen, sogenannte Plus-Size-Mode, etabliert. Dass das funktioniert, zeigt unter anderem das Interesse der Investoren. Seit 2016 haben sie Stück für Stück insgesamt 3 Millionen Euro investiert. Wie sich die Firma im Laufe der Jahre entwickelt hat, immer mehr Mitarbeiter hinzugekommen sind und wie die Pläne für die weitere Zukunft aussehen, darüber spreche ich mit Stefan Schleuß. Ein Thema wird dabei auch sein, wie die Firma durch die Corona-Krise gekommen ist. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, dann steigen wir vielleicht gleich mal ein. Für alle, die noch nichts von Wundercurves gehört haben, was macht ihr eigentlich genau?
Ja, also Wundercurves ist ein Marktplatz für Mode in mittleren und großen Konfektionsgrößen. Das ist so entstanden, dass unsere zwei Ideengeberinnen, die Christiane und die Tiffany, shoppen waren in Berlin und die tragen beide so ungefähr XL und waren recht unzufrieden mit der Auswahl, die sie da finden. Das heißt, sie haben vor allen Dingen gesagt, es gibt wenig im wirklich modischen jungen Bereich und alle haben immer nur so ein bisschen Produkte und geht das nicht irgendwie besser? Und dann kam die Idee auf, zu sagen, okay, wir bündeln die verschiedenen kleinen Auswahlen, die es gibt von den Marken, speziell für mittlere und große Konfektionsgrößen, auf einer Seite und schaffen so die beste Auswahl. Und so ist dann Wundercurves entstanden. Wir haben jetzt knapp 500.000 Produkte bei uns auf der Website, alle in Größe 42 aufwärts. Und damit das nach unserem Wissen nach weltweit größte Auswahl in diesem Segment.
Wann habt ihr da losgelegt? Also seit wann gibt es Wundercurves?
Seit Ende 2016, also im Dezember 2016 war die Firmengründung und dann ging es los. Dann haben wir erste Investoren gehabt und dann losgelegt.
Genau, Investoren ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja jetzt erst vor kurzem eine neue Finanzierungsrunde abschließen können. Jetzt sind es, wie viel waren es jetzt? Jetzt war es erneut, glaube ich, eine sechsstellige Summe, die ein Investor investiert hat. Stimmt das?
Genau. Knapp 1 Million war das diesmal. Und es ist so, dass die letzten Finanzierungsrunden, also die letzten 2 oder 3 sogar, rein aus dem bestehenden Gesellschafterkreis gekommen sind. Also die bestehenden Investoren sind zufrieden mit der Entwicklung und haben dann sozusagen eine Kapitalerhöhung gemacht, mehrmals. Und das ist für uns natürlich auch klasse, weil wir dann nicht den Riesenaufwand haben, da eine komplette Runde zu machen mit Ansprache von zahlreichen potenziellen Investoren sozusagen, sondern das eben ganz gut intern abdecken konnten.
Also die stehen treu an eurer Seite und sind dann ja anscheinend auch zufrieden mit dem, was ihr macht.
Genau.
Wer ist das zum Beispiel, wer bei euch investiert?
Ja, also der bekannteste ist, glaube ich, der TGFS aus Sachsen, also der Beteiligungsfonds, der regionale. Und dann haben wir verschiedene Business Angels, unter anderem Kuhn Dütz, unseren Lead-Investor, der ehemalige Deutschland-Geschäftsführer von Gant ist, also einer Modemarke, und uns da sozusagen auch mit Mode-Know-how oder mit Branchen-Know-how unterstützt.
Okay. Um das nochmal genau deutlich zu machen, ihr handelt ja nicht selbst mit der Kleidung in den Übergrößen oder in den größeren Größen, sondern ihr leitet ja quasi Traffic weiter, also letztendlich Affiliate Marketing, und damit verdient ihr dann Geld.
Ja, genau richtig. Also wir sehen uns als Plattform, auf der man sich inspirieren lassen kann, auf der man etwas entdecken kann, auf der man sozusagen auch den digitalen Einkaufsbummel machen kann, und wir leiten dann zu Partnershops weiter, wo der Kaufabschluss stattfindet. In letzter Zeit verkaufen wir auch zunehmend selber, also wir haben ungefähr 10.000 Produkte auch, die wir selber verkaufen bei uns auf der Seite, und zu den anderen wird man weitergeleitet.
Ach, ihr verkauft jetzt doch selber, weil das war ja am Anfang nicht. Am Anfang war es ja rein, dass ihr zu anderen Händlern weitergeleitet habt, jetzt verkauft ihr sozusagen auch selbst.
Genau, das ist recht neu für uns, also recht neues Feature sozusagen. Wir haben das Ende letzten Jahres angefangen und getestet, weil es auch von den Nutzerinnen sehr, sehr viel kam. Das läuft jetzt echt gut. Da wollen wir auch noch sehr, sehr stark ausbauen im zweiten Halbjahr.
Könntest du da ein paar Zahlen nennen, wie viele Menschen pro Monat eure Webseite besuchen oder wie viel ihr quasi an vermittelten Umsatz für die Partner, also so eine Größenordnung?
Ja, gern. Also wir haben ungefähr je nach Monat, also ist ja bei Mode auch recht saisonal, haben wir ungefähr 300.000 bis 500.000 Besucher und die generieren tatsächlich auch ungefähr 300.000 bis 500.000 Euro an vermittelten Umsatz pro Monat.
Gab es da von Anfang an eine Art Lernprozess? Also habt ihr mit bestimmten Produkten angefangen und habt dann gesagt, naja, die sind schon ganz gut und dann sind noch andere dazugekommen oder habt ihr manche auch wieder weglassen müssen?
Ja, absolut. Also das ist für uns eigentlich auch super, super spannend, weil wir immer mehr diese Testkultur aufgebaut haben und immer mehr datengetriebene Kultur. Also Dashboards zum Beispiel kamen irgendwie nach und nach immer mehr dazu und immer mehr verschiedene Analysen. Und da war auf jeden Fall auch ein Lernprozess. Also sowohl was zum Beispiel Marken- und Produktanalysen betrifft, also klassische Sales-Analysen, ABC-Analysen und so weiter. Was wir jetzt haben und sehr stark danach arbeiten, ist eine View-to-Click-Analyse. Das heißt, wir gucken uns an, welches Produkt wird angeschaut und wird auch angeklickt und gehen sehr, sehr wenig sozusagen nach absoluten Zahlen, sondern immer nach den relativen Zahlen und setzen alles in die sauberen Verhältnisse.
Nach welchen Produkten wird da besonders häufig geschaut?
Also unsere Top-Produkte sind tatsächlich Kleider und alle Unterkategorien von Kleidern. Hat sich bei uns so entwickelt, dass die Nutzerinnen da sehr, sehr zufrieden sind. Kleider auf 1 mit Abstand, dann die klassischen Kategorien wie Shirts, Blusen, Schuhe und so weiter sind auch noch sehr, sehr stark.
Nun haben wir ja jetzt die letzten Monate die Corona-Krise durchlebt, beziehungsweise sind ja zum gewissen Grad auch noch drin, aber zum Glück wird das ja jetzt alles auch ein bisschen gelockert und die Zahlen sind zurückgegangen. Für alle Online-Geschäfte war es ja trotzdem eigentlich eine gute Zeit, was man so gehört hat, dass da sich alles gut weiterentwickelt hat oder sogar stark gestiegen ist. War das bei euch auch so?
Ja, eher nicht so tatsächlich. Also wir haben am Anfang einen recht starken Einbruch gehabt, Ende März und auch im April. Das war aber tatsächlich auch modebranchenübergreifend, also auch andere Onliner, auch bei Zalando und so weiter gab es dann die großen Warnungen. Wir glauben, dass es so ein bisschen daran liegt, dass die Leute einfach am Anfang der Krise ihr Geld zusammengehalten haben, andere Sorgen hatten, als jetzt irgendwie Mode zu kaufen. Mode ist ja auch immer ein Inspirationsthema, da muss man auch irgendwie Lust haben, einfach mal eine Stunde lang rumzusuchen und zu gucken und zu vergleichen und dann freut man sich irgendwie auf das Outfit für die nächste Party und so weiter. Und da war, glaube ich, einfach die Stimmung nicht da. Was wir jetzt immer merken, ist eigentlich so seit den Ostertagen vielleicht oder auch seit dann sozusagen das Wetter nochmal umgeschlagen ist, dass es jetzt wieder auf recht gutem Niveau ist.
Also gibt es da nicht so einen Amazon-Effekt? Von denen hat man ja gesagt, dass die ein Hauptprofiteur der Krise waren.
Ja, nee, den hatten wir leider nicht. Ich glaube, es liegt ein bisschen im Sortimentsbereich einfach. Also wir haben auch von befreundeten Unternehmen aus anderen Branchen Positives gehört, also Spielzeug, alles, was irgendwie mit Baby, Kindern zu tun hat, auch Kleidung und so weiter in dem Bereich, ging irgendwie besser. Aber Kleidung für Erwachsene, wie wir es haben, lief da sozusagen nicht so gut. Und auch bei so Freunden von uns, die wirklich so im Konsumgüter-Nahrungsmittelbereich sind, da lief das auch im Drogeriebereich sind und so weiter, da lief das auch überall hervorragend, aber so Fashion, gerade bei uns mit Kleidern als Top-Kategorie, ist es ein bisschen eingebrochen, aber jetzt eben wieder stark zurück.
Aber jetzt sieht es wieder gut aus.
Genau, ja, jetzt geht es wieder auf jeden Fall deutlich bergauf, eigentlich so seit Ende April ungefähr.
Ansonsten, wir hatten das schon erwähnt, bei euch die Investoren stehen treu an eurer Seite und investieren auch weiter und das hat sich auch ausgewirkt auf die Mannschaftsstärke. Ihr seid ja, so hatte ich auch gelesen, deutlich gewachsen.
Genau, also wir sind knapp 30 Leute, aber inklusive Praktikanten und Werkstudenten. Wir haben recht viele Praktikanten und Werkstudenten immer an Bord. Wir sind in Leipzig im Spinlab, in Plagwitz, und bauen hier immer weiter aus und sind auch super, super happy. Also wir sind ja auch in so einer recht spannenden Community hier im Spin Lab mit so 20, 30 Startups. Recht junges Team. Ich glaube, unser Durchschnittsalter ist so vielleicht Ende 20, wenn überhaupt, vielleicht auch ein bisschen jünger. Genau, und sind da, haben auf jeden Fall jetzt echt gerade ein großartiges Team und sind da sehr, sehr happy und weiterhin am Wachsen. Also falls irgendjemand hört und Interesse hat an Job oder Praktikum oder Werkstudententätigkeit und ein bisschen E-Commerce-Luft zu schnuppern, dann freuen wir uns natürlich immer über Anfragen.
Also das Spinlab ist sozusagen auch für euch nach wie vor die Heimat. Also ihr wart ja, ich weiß gar nicht, welche Klasse ihr wart, aber ihr wart ja dort Teil des Programms und ihr seid dort auch quasi danach geblieben und das bringt euch nach wie vor auch gute Impulse, höre ich daraus.
Ja, total. Also wir waren in der vierten Klasse, das war Ende 2016 in diesem Förderprogramm und das war auch echt klasse. Das ist ja sozusagen 6 Monate lang wird man gefördert mit Workshops und so weiter und hat irgendwie so eine Umgebung, in der man auch ganz gut Investoren kennenlernen kann. Auch der TGFS kam sozusagen dann durch das Spinlab, kam dieser ursprüngliche Kontakt zustande oder durch andere Gründer des Spinlabs. Das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und wir konnten uns dann nach den 6 Monaten einfach hier einmieten und bleiben dadurch in der Community. Wir können weiterhin an allen Workshops teilnehmen. Also wir machen es zum Beispiel gerne, dass bei neuen Praktikanten, dass die am Anfang an ein paar Workshops reingehen und so ein bisschen Grundlagenwissen haben und das eben dann durch das Spinlab natürlich dann sehr, sehr professionelle, gute Workshops mit namhaften Referenten sind. Und das ist auch generell spannend, also wenn man dann irgendwie Mittag isst und neben einem sitzt jemand, der irgendwie Marketing für eine Drohnen-Software macht und man kann sich mit dem austauschen, das ist schon irgendwie sehr spannend, um über den Tellerrand zu schauen.
Wie würdest du generell den Gründerstandort Leipzig, aber auch Sachsen einschätzen? Was hat euch gut gefallen? Wo sagt ihr, müsste es noch besser werden? Wie sind da eure Erfahrungen hier mit dem Gründerstandort Sachsen?
Tatsächlich recht gut. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit Leipzig und auch Sachsen. Wir haben natürlich auch so ein bisschen den Bias, sage ich mal, dass wir eben auch einen regionalen Investor haben und dadurch sozusagen ja natürlich auch auf der glücklichen Seite sind. Aber insgesamt sind wir auch wirklich zufrieden. Wir haben uns schon oder wir würden uns schon wünschen, dass einige Sachen vielleicht ein bisschen im Fördermittelbereich ein bisschen unbürokratischer laufen würden und ein bisschen einfacher laufen könnten. In Summe sind wir aber eigentlich sehr, sehr zufrieden. Was ich ganz spannend finde, ist so ein bisschen die Personalsituation. Also wir haben eben den Anspruch, wirklich ein gutes Team aufzubauen mit Leuten, die irgendwie auch analytisch denken, die Bock haben, entweder wirklich voll Bock haben auf E-Commerce oder halt voll Bock haben auf Mode oder beides. Und das ist gar nicht so leicht zu finden in Leipzig, unserer Erfahrung nach, also speziell in diesem Bereich sozusagen. Das hören wir von Freunden und Gründern aus anderen Städten ein bisschen anders. Andererseits sind auch die Leute, die dann einmal zu uns kommen, sozusagen auch an sich immer recht lange dabei und das ist natürlich auch irgendwie schön. Also da hört man ja auch in Berlin und Hamburg und so weiter von deutlich extremeren Fluktuationen.
Aber dass man jetzt sagt, jetzt keine Ahnung, in Berlin oder auch in Köln oder München kommt man leichter an Venture-Kapital, auch in anderen Größenordnungen oder vielleicht sogar in USA in noch anderen Größenordnungen, dass man sagt, das ist noch hier gerade im Osten schwierig oder würdest du das nicht so sehen?
Ja, doch, das glaube ich schon, dass es da einen Unterschied gibt, also auf jeden Fall zu USA. Ich glaube, wir sind im E-Commerce-Bereich generell gerade in einer Phase, wo es nicht so leicht ist, recht große Investitionen aufzunehmen. Also wir hatten wirklich extrem gute Zahlen und auch Zahlen, wo uns also wirklich Top-Experten der Branche gesagt haben, zu anderen Zeiten wäre sozusagen anders gelaufen und wir haben in Summe etwas über 3 Millionen Euro eingesammelt an Investment. Das ist für den E-Commerce-Bereich tatsächlich nicht so viel, also gerade für einen Marktplatzansatz. Ja, ich weiß nicht genau, ob das zwischen zum Beispiel Berlin und Leipzig einen Unterschied gibt, weil wir schon auch mit Berliner Investoren gesprochen haben und die kennengelernt haben und den Zugang auf jeden Fall hatten. Ich glaube, da wären die auch offen, außerhalb der ihrer Stadt sozusagen zu investieren. Aber wenn man jetzt nach UK oder USA schaut, dann glaube ich, ist das schon nochmal ein Unterschied.
Es geht ja in manchen Branchen, und das ist ja bei euch auch so, drum auch Dinge schnell groß zu machen, weil man ja gewisse Effekte erzielen will, auch natürlich, um sich entsprechend zu platzieren. Und da ist das ja dann am Ende auch notwendig, schnell zu sein.
Ja, tatsächlich, also es ist wirklich so. Also wir haben nicht so ganz den Anspruch zu sagen, wir wollen immer höher, schneller, weiter und so groß, wie es irgendwie geht, aber wir glauben schon, dass wir eine gewisse Aufstellung brauchen als Marktplatz, um die Profitabilität zu erreichen. Also dass ein gewisser Skaleneffekt schon eigentlich noch notwendig ist. Ja.
Gibt es eine bestimmte Vision, wo ihr euch gesagt habt, da wollen wir gern hin, oder schaut ihr immer so Step by Step, wie sich's entwickelt und passt dann sozusagen eure Strategie an?
Ja, so ein bisschen beides vielleicht. Also die grundsätzliche Vision ist schon zu sagen, wir wollen einfach für die kurvigen Frauen vor allen Dingen, also den Fokus eher auf den Damen, zum einen das beste Shopping-Erlebnis ermöglichen, was sie irgendwie finden, also die beste Nutzererfahrung sozusagen, und gleichzeitig auch so ein bisschen unseren Anteil daran haben oder unseren Anteil leisten, dass es keine, dass man sich sozusagen nicht aufgrund einer Konfektionsgröße irgendwie ausgegrenzt fühlt, schlecht fühlt und so weiter, sondern dass man Schönheit erleben kann, unabhängig von eben von einer Konfektionsgrößenzahl sozusagen. Und das ist, glaube ich, für uns recht gleichbleibend. Also das ist das, was uns leitet. Wie wir jetzt aber sagen, wie wir das erreichen sozusagen, das variiert schon so ein bisschen. Und da testen wir recht viel. Aber im Grunde sind wir alles so recht E-Commerce oder eben Modefans und versuchen da immer wieder die Taktik so anzupassen, dass es eben wirklich gut läuft. Also machen Relaunches, testen neue Tools, haben eben neue Datenquellen, die wir anwenden und so weiter, um da wirklich immer besser zu werden.
Aber da höre ich so raus, neben dem geschäftlichen Interesse, was natürlich ganz wichtig ist, aber auch so ein bisschen so der gesellschaftliche Anspruch, also auch eben für die Frauen, die diese Größen brauchen, dass das eben was Normales ist, dass man das eben entsprechend etabliert.
Ja, absolut. Also wir haben tatsächlich auch, also die Nane, meine Mitgründerin, die Idee hatte mit der TÜV, die Nane ist auch gerade dabei, dass sie einen Verein noch gründet zu dem Thema, der eigentlich jetzt unabhängig von Wundercurve sozusagen ist, aber ein Verein, der sich für dieses Body-Positivity-Thema einsetzt und eben für Toleranz und gegen Ausgrenzung und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch noch geplant und ich glaube, wir sind schon recht idealistisch. Also wir haben auch bei uns, ist glaube ich sehr kulturgeprägt auch, also wir haben zum Beispiel ungefähr 70% Frauenanteil, was ja auch sehr, sehr selten ist im Startup, und wir haben halt die meisten Teamleiter sind halt Frauen, und wir haben glaube ich eine sehr, sehr von Body Positivity, Gleichberechtigung, Feminismus und so weiter geprägte junge Startup-Kultur bei uns.
Was sind das so alles? Also die Mitarbeiter, sind das dann überwiegend Mitarbeiterinnen, BWLer, Marketingleute oder bunte Mischung?
Ja, bunte Mischung. Also wir haben so ein bisschen klischee-mäßig im Tech großteils Männer und in allen anderen Teams sind es aber eben großteils Frauen. Und da haben wir die Teams Business Development und Sales, die so ein bisschen alle Partnerkontakte machen und neue Kooperationen machen und so ein bisschen out of the box denken und da recht aktiv sind. Dann haben wir ein klassisches Marketing-Team, wir haben ein Content-Team, die Texte machen, Grafik machen und so weiter. Wir haben ein Shop-Management-Team, das eben datengetrieben aussteuert. Und dann als letztes so das, was wir Business Administration nennen, also die Hintergrundprozesse wie Finance, HR, Buchhaltung und so weiter.
Vielleicht zum Abschluss noch, wie seid ihr eigentlich im Markt platziert? Seid ihr da in gewissem Sinne einzigartig oder habt ihr viele Wettbewerber, die was Ähnliches machen? Wie stellt sich da die Situation in der Hinsicht dar?
Ja, da sind wir zum Glück tatsächlich recht einzigartig. Wir haben also eben mit diesem Marktplatzfokus speziell für dieses Segment. Was es halt viel gibt, sind klassische E-Commerce-Shops, die aber eine deutlich geringere Auswahl haben als wir. Teilweise auch ein bisschen Shops, die so ein bisschen Fremdsortiment mit anbieten, also so einen Mix machen irgendwie aus Shop und Marktplatz. Aber das, was ansonsten im Marktplatz-Business unterwegs ist oder im Plattform-Business, sind dann eher die Zalandos und About Yous, also eher größenübergreifende Angebote. Und wir möchten uns eben wirklich so als Experte in diesem Segment platzieren und bauen da zum Beispiel auch sehr, sehr stark auf Beratung. Und es ist alles sehr, sehr zielgerichtet auf unser Segment, was eben die großen Übergreifenden jetzt nicht so machen können. Und mit den Shops ist es für uns irgendwie ganz spannend, weil wir mit denen ja auch kooperieren. Also es sind ja im Grunde alles Partner. Wir kennen da auch fast alle sozusagen auf Geschäftsführerebene Partner, die über uns verkaufen können und wo es dann recht viele Win-Win-Situationen und Kooperationen gibt, die eben über Business Development Team angeleitet werden. Deswegen ist es weniger eine Konkurrenzsituation als im besten Fall sozusagen wirklich gute langfristige Partnerschaften. Also für einige Shops sind wir tatsächlich der wichtigste Marketing-Partner, den sie haben.
Okay, das hört sich ja gut an. Ja, nee, das war auf jeden Fall ein spannender Einblick. Dann vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, und dann weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön und sehr gerne.